Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen da draußen. Heute ist wieder mal ein toller Gast zu Gast. Die liebe Ruth Leitenmeier, die selber Rechtsanwältin im Bereich Lüppedem, Sozialrecht und allem möglichen. Du stellst dich doch mal vor, ich sag da gar nicht viel dazu, genau. Aber die liebe Ruth hat sich heute Zeit genommen, weil immer wieder Fragen auftauchen, zum Beispiel, wie ist es mit Lymphdrainage, wie ist es mit Kompression, welcher Arzt, wann geht es aufs Budget, was sind eigentlich die Rechte des Patienten, was ist da eigentlich überhaupt im Moment Stand der Dinge und da drauf gekommen auf das Thema Recht und Gesetz, also Patientenrecht bei Lüppedem, bin ich, weil am 23.05., also vor ein paar Tagen, wenn die Folge quasi jetzt veröffentlicht ist, ist vor ein paar Tagen der Tag des Grundgesetzes gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist jetzt mal wieder Zeit, die liebe Ruth zu kontaktieren, weil wer kennt sich besser aus als Ruth? Niemand wahrscheinlich. So, ne? Und so kam das jetzt zustande, dass wir mal wieder zusammen sitzen. Wir haben schon die ein oder andere Folge aufgenommen, ne? Genau. Aber es hat sich ja in der Zwischenzeit wahrscheinlich einiges wieder getan. Es tut sich ja immer noch ganz, ganz viel im Bereich Lüppedem, ne? Da kann man ja quasi so fast schon zuschauen, was sich da jeden Tag tut. Und deswegen sitzen wir jetzt heute hier zusammen. Und ja, vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, Ruth, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen und die noch nichts von dir gehört haben. Einfach mal, wer bist du, was machst du und warum kannst du zu dem Thema am besten was sagen?
Gerne, Tina. Gerne stelle ich mich vor. Also ich bin die Ruth Leitenmeier, ich bin Rechtsanwältin, ich bin Fachanwältin für Sozialrecht und habe daneben noch den Schwerpunkt Medizinrecht. Zugekommen zu diesem Bereich bin ich mehr oder minder deswegen, weil ich irgendwann mal entdeckt habe beziehungsweise diagnostiziert wurde, dass ich ein Lymphödem habe. Ich habe mich dann zwangsläufig damit beschäftigt, war damals noch als Steuerrechtlerin hauptsächlich tätig in einem Unternehmen im Mittelstand. Und irgendwann musste ich mich natürlich entscheiden, nachdem das dann immer mehr geworden ist und immer mehr, welche Schritte ich gehe. Und ich habe mich dann selbstständig in der eigenen Kanzlei. Das Ganze ist jetzt auch schon seit Anfang 2018 so, also auch schon eine gewisse Zeit. Und ich vertrete sehr viele Lüppedem-Patientinnen, nicht nur in puncto Operationen, sondern auch konservative Therapie, Grad der Behinderung, EM-Rente und habe als weiteren Schwerpunkt auch das Medizinrecht. Hier ist ein bisschen teilweise der Unterschied. Das betrifft dann Privatpatientinnen oder auch Beihilfepatientinnen oder aber auch, muss man auch hinzufügen, Ärzte und Apotheker. Die habe ich auch als Klientel. Das ist so insgesamt gesehen mein Angebot. Und ich bin in diesem Bereich nicht nur regional tätig, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, sondern im ganzen Bundesgebiet. Ich halte da auch manchmal Vorträge, weil mir einfach die Patientenaufklärung auch wirklich sehr am Herzen liegt. Viele Patientinnen wissen nicht, was ihnen zusteht, womit man vielleicht einfach auch argumentieren kann. Das ist ja auch eine sehr wichtige Geschichte, wie wir dann auch gleich in unserem Gespräch nämlich sehen werden. Und das ist deswegen so wichtig bundesweit. Ich sehe halt sehr viel. Ich sehe sehr viele Regionen, wie es dazu geht, was der medizinische Dienst gleich genehmigt, wo er gar nicht mitsteigt. Ich sehe so die verschiedenen Gerichtsbarkeiten, ne, was da so alles sich abspielt. Das ist ja auch oft teilweise regional sehr unterschiedlich, natürlich auch von der Richterschaft. Und es ist auch immer wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich, also wie heterogen das auch teilweise ist. Ne? Auch zum Beispiel eine Beihilfe, ne, für Beamtinnen, das ist oft auch eine ganz heterogene Landschaft, sage ich mal so. Genau.
Ja, Wahnsinn. Also ihr seht schon, die Ruth ist da Meister ihres Werkes. also ganz ehrlich, ich frage mich immer, wie viel Wissen kann ein Mensch haben? Ne? Also du bist für mich so wirklich das Lexikon der ganzen Rechtsgeschichte, was das Thema Lüppedem angeht. Ne? Weil wenn irgendwo eine Frage auftaucht, dann ist der Erste, der mir in den Kopf schießt, die Ruth. Ne? Weil ich kann wirklich noch nie sagen, wenn ich was gefragt habe, dass du keine Antwort hattest. Das gibt es, glaube ich, gar nicht, oder?
Oh, danke schön, Tina. Ja, nee, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Und man muss auch natürlich hinzufügen, ja, es gibt noch andere Kollegen, die das natürlich das Thema bearbeiten. Aber ich kann natürlich trotzdem mit gutem Gewissen sagen, ja, ich bin eine von denen, die da wirklich sehr tief drinnen ist in der Thematik, weil es mich einfach da naturgemäß beschäftigt hat. Und man kommt natürlich, bekommt natürlich einfach auch eine gewisse Expertise. Also je mehr man da sich damit beschäftigt.
Genau. Und ich glaube auch, Ruth, du hattest ja selber Lipödem, du hast ja auch selber die Liposuktion hinter dir. Genau. Das ist nochmal was anderes, wenn man das selber auch nachvollziehen kann, wie es einem geht, wenn man da so dasteht und tausend Fragezeichen plötzlich aufkommen und man gar nicht weiß, gerade jetzt zum Thema, was steht mir zu, wo muss ich überhaupt hin, wer kann mir helfen, welcher Arzt, welcher Ansprechpartner, ne? Das sind ja so ganz, ganz viele Dinge, die gerade am Anfang der Diagnose ja ganz oft auftreten bei vielen Frauen, und da ist ja erstmal wirklich so ein bisschen Land unter, ne? Also da ist man ja wirklich...
Ja, natürlich, da hat man, also man hat halt einfach, sagen wir es mal so, das ist vielleicht ein etwas ganzheitlicher Ansatz, ne? Man muss natürlich auch eine professionelle Distanz bewahren, das kennst du aus deinem Coaching-Bereich natürlich auch, Tina, ne? Aber ist es natürlich so, klar, kenne ich vieles aus eigener Anschauung, wie das so ist, und ich sag mal so, auch für Menschen mit Adipositas zum Beispiel, ich habe halt ein gewisses Grundverständnis für abweichende Körperformen, sage ich mal so ganz gerne, ja. Weil das ist ja wirklich schon, wie soll ich sagen, man kann sich auch für bestimmte Hilfsmittel oder ähnliche Sachen, kann man sich halt ein bisschen besser vorstellen für die Patienten, wie das ist, wie manchmal auch der Leidensdruck, wie hoch der ist, und wie man auch die Menschen oder die Patientinnen und Patienten auch mehr dazu bringt, wieder zu agieren, in die Aktion zu kommen. Ne? Weil das ist ja auch ein sehr kennzeichnend für viele Erkrankungen, aber hier auch besonders wegen der Stigmatisierung, dass man dann ein bisschen einfach in die Antriebsschwäche hineinkommt, weil doch so viel auch oft von außen kommt. Und wir wissen auch alle, wenn die Diagnose zum Beispiel sehr frisch ist, es stürmt schon sehr viel auf einen ein.
Ja. Sehr cool. Ja, das war doch jetzt eine super, super Einleitung auch auf viele, viele Dinge, wo du dich wirklich super gut auskennst. Also da müssen wir alle dankbar sein, dass es so Personen auch gibt, ne? Weil wie gesagt, wenn ich zu einem normalen Rechtsanwalt gehe, der kennt sich dann vielleicht auf einem anderen Gebiet oder hat vielleicht selber auch ein Fachgebiet. Und ich finde, gerade in dem Bereich, man geht ja auch zu Fachärzten, warum nicht auch im Thema Recht zu einem Fachspezialisten, sage ich jetzt mal, zu gehen. Jetzt haben wir heute so ein bisschen das Patientenrecht. Was ist denn für dich oder wie würdest du das Thema Patientenrecht definieren? Ganz kurz dazu vielleicht, kennt jemand die LymphoLife? Da hat die liebe Ruth jetzt auch ganz, ganz, ganz aktuell einen Artikel drin. Da ist die Sprache oder da ist die Rede von einem individuellen Patientenrecht. Wer den Artikel kennt, weiß vielleicht die Antwort jetzt schon, aber vielleicht magst du für die Zuhörer und Zuschauer da draußen, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, ne? Man muss ja immer, eigentlich haben wir ja fast nur Frauen, die hier zuhören und zuschauen, ziemlich jetzt mal auf das weibliche Klientel. Was muss man darunter verstehen? Wie kann man das definieren aus deiner Sicht oder wie würdest du es definieren?
Man kann in dem Sinne sehr gut definieren, wenn man das Pferd von hinten rum aufzäumt. Ne? Also diese Anspielung, jeder versteht sie da besonders gut. Ne? Insofern, genau. Und zwar ist es ja so, wir haben ja jetzt vorhin gesagt, individuelle Patientenrechte. Ne? Wenn man das übergeordnet betrachtet, sind es dann kollektive Patientenrechte. Kollektiv spreche ich deswegen an, die hauptsächliche Anteil sind ja gesetzlich versicherte Patientinnen. Und bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es ja so, dass man da eben von sozialer Selbstverwaltung spricht. Ne? Eigentlich verwalten wir uns alle selbst auf dem Bereich der Krankenversicherung, der Rentenversicherung zum Beispiel und auch der gesetzlichen Unfallversicherung. Man kennt es so, alle 4 Jahre kommt dann irgendwas Komisches, so ein Umschlag, der ihn auffordert zu Sozialwahlen. Und wir finden da nicht so wirklich was damit anzufangen, aber es heißt einfach, dass aus der Bevölkerung Menschen gewählt werden, die eben diese Gremien besetzen, ne? Weil die Krankenkasse hat ja auch zum Beispiel einen Widerspruchsausschuss, ne? Und da, das sind eben kollektive Rechte, sodass wir, also wir sind berechtigt, da uns selber zu verwalten, ne? Also dass das eben aus der Mitte der Bevölkerung kommt und eine gewisse Legitimation hat. Und da als Ausfluss daraus haben wir individuelle Patientenrechte. Ne? Und diese individuellen Patientenrechte kommt darauf an, wer da so gegenübersteht als Partei. Das können einerseits die Krankenkassen sein. Ich nehme jetzt natürlich das aus dem Krankenbereich, aus dem Patientenbereich. Einerseits die Krankenkassen sein. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwo zu einem Arzt gehe, ist ja vielen gar nicht bewusst, ich schließe ja einen Behandlungsvertrag. Und das sogar auch, wenn ich auch gesetzlich versichert bin, ich habe immer mit dem einen Behandlungsvertrag. Kommt darauf an, welcher Inhalt das ist. Wenn es Kassenleistung ist, dann habe ich einfach als Zahlungsmittel mein Kärtchen. Manchmal sind es ja auch IGEL-Leistungen oder Selbstzahlerleistungen. Da gibt es natürlich dann zusätzlich eine Honorarvereinbarung. Aber wir haben in einem Behandlungsvertrag, das kennt man auch generell aus dem Vertragsrecht, aus dem Zivilrecht, da haben wir immer aus Verträgen bestimmte Pflichten. Und Ärzte haben da bestimmte Pflichten dann einem Patienten gegenüber. Und auch, wenn wir so wieder in den öffentlichen Bereich reingehen, auch die Krankenkassen haben natürlich gewisse Verpflichtungen den Versicherten gegenüber aus dem Versicherungsverhältnis. Und so kann man das ein bisschen abgrenzen, kollektiv und individuelle Patientenrechte.
Ja. Interessant. Ich glaube, das weiß auch kaum jemand da draußen, dass man, wenn man zum Arzt geht, quasi einen Vertrag mit dem abschließt. Ja,
genau.
Wenn man das einfach als Besuch so sieht. Aber ja, sehr, sehr spannend. Jetzt hat man vorher schon ganz kurz angesprochen, wie ist das jetzt, wenn jemand zum Beispiel, wir gehen jetzt mal weg von der OP, da gehen wir mal nachher vielleicht noch kurz drauf ein, aber bei mir sind ja hauptsächlich Frauen, die sagen, ich will erst mal abnehmen und ich will einfach dieses Konservative haben, ich brauche und will momentan keine OP. Was steht mir zu? Wie ist das mit Lymphdrainage? Wie ist es mit Lymphomat, Kompression und so weiter und so fort? Gibt es da einen speziellen Arzt, der das nur darf oder darf das auch der Hausarzt? Wie ist es mit Budget? Das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal, aber genau das werde ich ganz oft gefragt. Und ganz, ganz oft ist hier wirklich ein ganz krasses Unwissen, auch teilweise bei den Ärzten verbreitet, die nach wie vor behaupten, das würde aufs Budget gehen, sie dürfen nichts verschreiben, weil sonst dürfen sie einem anderen Patienten beispielsweise, das war ein Beispiel jetzt vor kurzem erst mit einer Frau, mit der ich gesprochen habe, die behauptet hat, ihr Arzt hat ja keine Lymphdrainage mehr verschreiben können, weil sonst kann er einem herzkranken Patienten keinen Herzmittel mehr verschreiben. Also da hat es mich beinahe vom Stuhl gerissen, weil ich gedacht habe, ja, um Himmels Willen, wie kann man jetzt jemand Betroffenem so ein schlechtes Gewissen machen, weil es stimmt nicht, oder Ruth?
Ja, also es ist ja so, man muss auch vielleicht hier differenzieren, da was haben wir dann, da haben wir die Kompressionsversorgung, wir haben die manuelle Lymphdrainage und zum Beispiel die intermittierende Kompressionstherapie, also den Lymphomaten oder ähnliche Gerätschaften. So, wir haben ja, jetzt gehen wir vielleicht mal gerade, weil wir bei dem Thema sind mit der Lymphdrainage, gehen wir vielleicht auf die manuelle Lymphdrainage ein. Noch vor ein paar Jahren war es natürlich so, dass Ärzte da immer sehr große Probleme hatten, wenn sie sowas verschrieben haben, also wie die Lymphdrainage, weil man muss sich ja so vorstellen, die Kassenärzte rechnen ja immer so quartärlich, rechnen die mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab und die Kassenärztliche Vereinigung wiederum ist beauftragt, auch von den Krankenkassen, eben hier Honorarbescheide zu erstellen und dann eben Honorare auszuzahlen oder aber auch Regressforderungen zu haben. Und zwar dann, wenn zum Beispiel der medizinische Dienst feststellt, ja, das war jetzt eigentlich nicht berechtigt, zumindest mal seiner Auffassung nach. Und da ergab es sich dann, dass eben bestimmte Regressforderungen aufgetreten sind und es gab natürlich auch den einen oder anderen Arzt, der da halt wirklich seine Praxis schließen musste. Also muss man sich so vorstellen, dass dann zum Beispiel auf einmal halt 30.000, 40.000 Rückforderungen da sind. Und jeder, der halt so die kleineren Praxen kennt, der weiß, dass das dann, ich sag mal, sehr salopp ein Haufen Asche ist, Und die man also nicht so ohne weiteres aufbringt. Also viele haben ja immer so noch das Bild vom Arzt im Porsche so im Kopf oder ähnliche Geschichten. Und das muss ich schon auch ein bisschen revidieren. Also gerade bei den kleineren Praxen, da ist man jetzt, das ist vielleicht nicht ganz so schlecht, aber es ist auch wirklich mit den Jahren schwieriger geworden, weil Gesundheitssysteme wissen, dass es teilweise auch nicht so gut dasteht und das Entgelt ist dann halt nicht so hoch. Und wenn ich dann so eine hohe Regressforderung habe, dann kann es mir halt schon passieren, ja, dann muss ich Insolvenz anmelden teilweise, wenn ich es so nicht durchkriege, beziehungsweise solche Rechtsstreitigkeiten, die dauern ja. Also das ist ja nicht so, dass man das jetzt so auf die Schnelle oft durchbringt. Und durch diese Dauer auch hat man dann immer das Thema, wie kann ich das zwischenfinanzieren? Und wenn dann die Bank sagt, naja, hör ich mal zu, also das Verfahren scheint mir aber nicht so aussichtsreich zu sein und du müsstest jetzt irgendwas zwischenfinanzieren, dann hast du eben die Wahl, ne? Dann vielleicht Insolvenz anmelden oder wie auch immer irgendwelche Lösungen finden. Und das ist halt dieses Schreckgespenst, das immer noch herumgeistert. Es ist natürlich auch so, muss man auch sehen, gerade auch im öffentlichen Gesundheitswesen sind sehr viele Patienten mit sehr vielen Problemen. Mhm. Und jetzt wir mit dem LÜPPEG, mit der Kompression, ja, das ist schon ein bisschen spezieller. Und die Ärzte haben in der Ausbildung mit Hilfsmitteln, also solchen Fragestellungen, ja nicht wirklich was zu tun. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also die sehen sie dann eher, wenn sie so in die Facharztschiene gehen, ne, dann ist das eigentlich eher so dann der Fall, ne? Ob das jetzt der Orthopäde ist oder der Phlebologe, aber gerade jetzt auch so die Fachärzte für Allgemeinmedizin und so weiter, also die haben da ehrlich gesagt herzlich wenig damit zu tun eigentlich und jetzt kommt da jemand und sagt, Mensch, ich will eine Lymphdrainage. Ne? So, und dann geht dann das Rätselraten los teilweise, ja, das kann schon sein, dass das sehr schön und gut oder man hat immer noch so diese Regress Geschichten eben im Hinterkopf. Mhm. Und dann kommen natürlich solche Reaktionen wie, nee, also der Herzpatient braucht das und also ich sehe das bei Ihnen jetzt als nicht so super dringlich an. Hier empfiehlt sich natürlich, da hat auch die Kassenärztliche Vereinigung meine Veröffentlichung gestartet, da hat auch das mal der Dr. Gehling, der ist aus Düsseldorf, mal in einem Video thematisiert, nämlich womit man auch ein bisschen argumentieren kann und das mal herzeigen kann, weil zwischenzeitlich ist es ja so, die manuelle Lymphdrainage, da gibt es ja auch so eine Richtlinie vom gemeinsamen Bundesausschuss. Da gehe ich nachher noch drauf ein, was das für ein Gremium ist, ist auch gut zu wissen. Aber in dieser Richtlinie, da ist auch eine Diagnoseliste angehängt. Und diese Diagnoseliste, da wurde das Lymphödem jetzt auch aufgenommen, offiziell. Und zwar für den langfristigen Behandlungsbedarf. Ne? Heißt für die Arztpraxen übersetzt, ein besonderer Versorgungsbedarf ist da gegeben und es wird nicht in diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, also da, wo der medizinische Dienst prüft, da wird es nicht einbezogen. Also es belastet nicht das Budget und ist da auch gar nicht zu prüfen. Ne? Also da ist man dann tatsächlich einfach safe, ne, was das betrifft, vor irgendwelchen Regressforderungen. Ne? Und wie gesagt, das geistert halt immer noch rum und da muss man tatsächlich, ich denke, ich suche da mal den Link nochmal raus,
das wäre super,
dass wir den hier eben unter diese Special anhängen, damit man da besser argumentieren kann als Patientin und sagen, Mensch, du, hör ich mal zu, das ist aber da, das ist ausgenommen und da hast du auch kein Thema damit. Ne?
Eben, weil es ist als Patient, finde ich, immer, ja, aber ich gerade wie du sagst, ne, viele Patienten trauen sich das dann auch gar nicht zu sagen oder wissen nicht wie, weil natürlich der Arzt, man denkt natürlich, der Arzt weiß es oder sollte es wissen, aber natürlich ist auch ganz klar, ich meine, wir sind alles nur Menschen und man hat nicht immer alles sofort auf dem Schirm. Deswegen ist der ein oder andere Arzt ist auch ganz dankbar, wenn man ihm mal irgendwie was anderes sagt und er dann sagt, Mensch, da muss ich mich auch nochmal schlau machen, vielen Dank. Der andere fühlt sich aber auch wieder vielleicht auf die Füße getreten und sagt, hallo, wer ist denn der Arzt? Ne?
Da muss man aber aufpassen, deswegen... Natürlich, super, natürlich. Da muss man natürlich auch vielleicht auf zwei Themen eingehen. Das eine, das greife ich jetzt vielleicht mal kurz noch auf, und zwar mit dem gemeinsamen Bundesausschuss. Das wäre vielleicht auch noch wichtig zu wissen für diejenigen, denen das jetzt so nicht geläufig ist. Der gemeinsame Bundesausschuss ist bei der gesetzlichen Krankenversicherung das Gremium, das über den Leistungskatalog entscheidet. Leistungskatalog, was ist es? Das sind die Leistungen, die gesetzlich Versicherten in der Krankenkasse zustehen. Und der gemeinsame Bundesausschuss, ne, der erforscht viel und entscheidet viel, also sind wirklich ewig viele Themen. Und zum Beispiel die Lymphdrainage, also da werden halt eben auch immer gewisse Richtlinien erlassen, wer kriegt was, in welchem Ausmaß, in welchem Umfang und was ist da an angemessen. Und man versucht halt da natürlich auch die Gelder, man muss ja bedenken, das sind ja die Beiträge, die reinkommen und auch Steuermittel. Also von den Sachen, die wir alle so bezahlen, ne? Also die gesetzlich versichern und auch die Steuermittel von auch von anderen Menschen als gesetzlich versichern. Und die möchte man natürlich schon auch angemessen verwalten. Ja? Also weil man auch sagt, im Sinne der Beitragszahler, und man möchte natürlich nicht alles Mögliche finanzieren. Das ist immer ja schwierige Abgrenzungsfrage, ne? Verteilungsgerechtigkeit und so weiter. Ja. Aber das ist so der Hintergrund, dass man natürlich auch Richtlinien erlässt und versucht, da einfach eine gewisse Ordnung herzustellen, was wird wann verordnet. Und bei den Lipödem-Patientinnen hat man jetzt gesagt, gut befristet bis Ende 2025 erstmal, ist es so, dass die, das Lipödem in den Stadien als gelistete Diagnose in diese Richtlinie aufgenommen wird und dass man da wie früher dieser Langfristbedarf, diese Dauergenehmigung hat, aber mit dem Automatismus. Man muss es nicht mehr beantragen und es fällt auch nicht in das Budget des verordneten Arztes.
Sehr gut.
Ja, ja, richtig. Genau. Und das kommt auch das andere Thema, und zwar mit der Lymphdrainage. Da gibt es ja auch zwei Ansichten, also medizinischer Art. Ne? Das betrifft jetzt nicht die rechtliche Seite, sondern ist ja eine rein medizinische Geschichte. Die einen sagen, ach, eine Lymphdrainage, nee, ne? Braucht Lipödem auch nicht, weil das ist ja auch schon das Thema, die Bezeichnung Lipödem, weil es teilweise eigentlich, also das reine Lipödem ja nicht als Ödemerkrankung zu sehen ist. Und na, natürlich ist es naturgemäß umstritten. Ne? Braucht man das? Braucht man es nicht? Ne? Gut, der GBA hat jetzt halt mal gesagt, okay, wir setzen es einfach mal voraus, dass es prinzipiell gebraucht wird. Ne? Und darum ist es auch in der Diagnoseliste drin. Aber es tun sich viele auch schwer, das zu beurteilen. Und man muss ja auch ehrlich sein, also viele Patientinnen, die einen sagen, nee, also ich merke da gar nichts, ne, und überhaupt, und es tut mir auch weh oder was weiß ich. Die anderen sagen, ich merke das total in der Wirkung, das tut mir gut und wenn ich es nicht hätte, wäre es furchtbar. Ne? Also das ist, weil wie gesagt, ich finde, das ist wirklich gar nicht so einfach
zu beurteilen. Ja, ja, ja.
Und es liegt halt natürlich in der freien ärztlichen Würdigung. Ne? Das ist auch so dieses eine Segment. Und das muss man natürlich auch kennen, weil es gibt natürlich Ärzte, die sagen, also ich halte halt davon nichts. Ne?
Ja. Wie ist es jetzt mit Kompression und diesem Lymphomat? Das ist ja, also Lymphomat ist ja quasi das Plus zur Lymphdrainage. Ja. Die Kompression ist ja aber was auf jeden Fall allen zustehen sollte, weil ich sehe es halt auch so, ne, wenn man zur Lymphdrainage springt und dann keine Kompression trägt, dann hat die natürlich auch nicht wirklich lange einen Effekt, ne, weil es läuft halt wieder rein. Also wenn ein Lymphsystem mit vorhanden ist, ist das dann eigentlich doof, wenn man es nicht eingrenzt mit der Kompression. Wie ist es da? Was steht mir zu? Wann habe ich Recht auf einen Lymphomaten? Ist das auch für alle gedacht oder brauche ich da auch bestimmte Indikationen, dass ich sagen kann, jawohl, jetzt möchte ich gern sowas von meinem Arzt verschrieben bekommen.
Genau. Also Lymphomat ist natürlich auch so, von Sinn und Zweck soll das natürlich so geartet sein, das ersetzt ja nicht die manuelle Lymphdrainage. Ne? Genau. Und es sollten halt auch gewisse, wie soll ich sagen, gewisse grundmanuelle Lymphdrainage gegeben sein, bevor man jetzt sagt, mit dem Lymphomat, das kommt in Betracht. Das wird auch eigentlich so gesehen für dieses Hilfsmittel, auch kassenseitig. Wie soll ich sagen, man sollte auch regelmäßig diese Entstauungstherapie eigentlich auch machen. Ne? Also das, wie gesagt, vor allem die manuelle Lymphdrainage. Es ist natürlich auch so, in der Realität sagen natürlich auch viele, auch durchaus berechtigt, ja, erstens mal kriege ich nicht so viele Termine bei der Physio, weil, da sind wir ja auch in einem anderen Thema des Gesundheitswesens, das möchte ich jetzt nicht so ausweiten, ne? Aber die Lymphdrainage ist leider nicht so besonders rentierlich, ne? Von dem Geld her. Und die Physiopraxen kämpfen auch finanziell, ne? Das ist die eine Geschichte. Und die andere Sache ist natürlich die, mit dem Lymphomaten, das ja nicht ersetzen soll, ne? Viele sagen, ja, ich schaffe es nicht, dann zeitlich her, ich bin beim Arbeiten, mit den Arbeitszeiten, das haut so nicht hin und so weiter. Da wird aber regelmäßig üblicherweise ein Widerspruch abgebügelt. Ne? Nehme ich einfach aus dem Grund, dass gesagt wird, naja, ein bisschen mehr ausschöpfen solltest du die konservative Therapie. Das ist aber einfach auch dieses problematische Bild der Patientin. Das muss man auch irgendwo sagen, das ist ein gewisses Selbstverständnis. Meiner Erfahrung nach ist es aber ganz gut, bei im Rahmen solcher Widerspruchsverfahren durchaus an die Hersteller heranzutreten. Und zwar deshalb, die können eines, das kann ich als Anwältin jetzt nicht, und zwar teilweise kann man kostentechnisch mit der Krankenkasse natürlich ein bisschen anders argumentieren und handeln und verhandeln, wie jetzt rein auf dieser rechtlichen Ebene. Ne? Und da sind die Kassen dann auch oft mehr bereit, da eben dann doch den Wimpermaten zu genehmigen. Also das mal so im ersten Schritt gar nicht schlecht ist zu machen. Wer was dann nicht durchkriegt, kann man immer noch überlegen, wenn einige Voraussetzungen eigentlich zutreffen, ob man dann zum Beispiel in ein Klageverfahren reingeht. Ne? Das ist so die eine Geschichte. Ne? Es ist natürlich von Sinn und Zweck dieses Hilfsmittels auch so zu sehen. Eigentlich wäre es natürlich schon so, gerade wenn man berufstätig ist, dass man da auch eine gewisse Zusatzerleichterung hat, wäre eigentlich sachlogisch. Ich sehe es auch bedenklich, wenn immer gesagt wird, naja, musst halt deine Arbeitszeit dann irgendwie verringern oder so. Ja, weil ich sage auch, wir sind ja Frauen, also entweder haben wir eine Behinderung festgestellt, oder, wenn es sich verschlechtern würde, sind wir von Behinderung bedroht. Und das steht ja auch im Sozialgesetzbuch 9. Jetzt ist ja im Rahmen der Inklusion ja auch immer zu leisten, dass man behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen integriert in die Gesellschaft. Die sollen ja eine Teilhabe haben. Ja. Und wenn es so nicht passiert, ja, wie gesagt, also ich habe da schon gewisse Bedenken, wenn man dann den Frauen dann ständig sagt, du musst deine Berufszeiten runter verringern, damit du zur Physio gehen kannst. Ne? Also ja, das ist schon ein bisschen widersinnig. Ne? Also,
ja, vor allem es kann halt denken. Auch nicht jeder. Ne? Ich meine, es gibt ja auch einfach Menschen, die sind auf ihren Lohn angewiesen. Ja,
ja, natürlich.
Gesundheit hin oder her. Also bei mir war das auch eine lange Zeit so. Ich habe dann auch immer so ein bisschen jonglieren müssen, wie ich es unterkriege. Ne? Weil also es ist echt, ich kann das total verstehen. Es ist auch ein
bisschen Schwestern. Ja, natürlich. Nee, erstens mal das und zweitens, ich nehme mich mal an, ich lebe irgendwo oben in Mecklenburg-Vorpommern, Flächenstaat, ne? Und da steht auch nicht eine Physio an der Praxis an der anderen dran. Ne? Und ich muss auch weite Wege zurücklegen. Ja, jetzt arbeite ich im Ort A, habe da relativ lange Arbeitszeiten, ich fange aber auch nicht furchtbar spät an und habe einen gewissen Fahrtweg zurückzulegen. Und jetzt liegt aber die Physiopraxis B, die endlich da mal wieder Termine frei hätte und auch wirklich Lymphdrainage macht, ne, das kommt ja noch hinzu, die liegt da in der entgegengesetzten Richtung. So, und die Kasse sagt dann, liebe Patientin, ja, musst halt deine Berufszeiten verringern. Ne? Ich habe jetzt aber daheim, helfe ich mit, das Haus abzubezahlen und ähnliche Geschichten. Naja, also da muss ich sagen, okay, Inklusion gehört da schon, sieht ein bisschen anders aus.
Heißt, der Lymphomat würde durchaus bei der einen oder anderen auch Sinn ergeben und ist da auch gerechtfertigt. Aber es ist nicht so, dass jeder sofort einen kriegen würde, sondern es ist so eine gewisse Vorlaufgeschichte, wie du gerade, also wie ich es verstanden habe, mit Lymphdrainage und Co. Muss getan werden.
Und es ist auch, man muss auch zum Beispiel sagen, also wenn jetzt da so die Kasse ins Spiel kommt, es ist auch von Region zu Region also eine sehr heterogene Entscheidungslandschaft. Ne? Also die einen, die kriegen den Lymphomaten schon fast nachgeschmissen, ne? Und die anderen, das ist ein Verloch, ne? Und bei den anderen ist so, die müssen dann kämpfen, teilweise bis in die Berufungsinstanz, ne? Dass sie endlich mal den Lymphomaten kriegen. Das hatte ich auch schon mal, da sind wir schon dann in der Berufung gewesen. Also dann wurde endlich mal ein Anerkenntnis abgegeben. Und wenn man mal bedenkt, auch mit der Kompression, ne? Also gerade wenn es um die erste geht, also teilweise sagt der medizinische Dienst dann auch, ja, das liegt lediglich Adipositas vor und liebe Patientin, darum willst du sowieso keine Kompression. Das ist das eine und da ist natürlich auch wieder stark davon abhängig, wie ist die Facharztlandschaft bei mir ausgeprägt. Ne? Also da muss man teilweise schon bereit sein, etwas weiterzufahren, damit man auch eine adäquate Betreuung und dann adäquate ärztliche Berichte bekommt. Ne? Das ist schon mal die eine Seite. Und die andere Seite ist nicht nur wegen der Adipositas, sondern auch, dass ich kritisch sehe in der Leitlinie Kompression. Also bis jetzt, ich habe jetzt mal so Status November 21 im Sinn, steht immer noch eher so drin, naja, ab Stadium 2. Das ist aber, wenn man die Leitlinie genauer liest, eigentlich nicht so extrem zwingend gemeint, sondern so nach dem Motto, Regelfall ist ab Stadium 2. Ich finde es halt ein bisschen unglücklich, dass es so drinnen steht, weil es wird kassenseitig oder vom medizinischen Dienst natürlich gerne so gelesen, nee, nur ab Stadium 2. Nur ab Stadium 2. Und die Einser-Stadien brauchen keine Kompression, was natürlich, also tut mir leid, aber das halte ich für Quatsch. Und es weiß auch jede, ja, das kann sein, dass man bei einem linden Einser-Stadium auch mal mit einer Rundstrick zurechtkommt, ja, ne? Aber häufig ist es aber so, dass man einfach merkt, ah, das tut mir nicht so gut, ne? Und weil die Flachstrecke einfach durch den höheren Druck eben der Erkrankung besser entgegenwirkt, ne? Und dann gibt es halt auch teilweise diese Streitereien, dass der medizinische Dienst halt sagt, naja, also da reicht einfach ein Rundstück, liebe Patientin, und Flachstück brauchst du nicht, ne? Also auch das haben wir dann teilweise, das ist auch teilweise bei der privaten Krankenversicherung wird das gerne gemacht, ne? Also dass man da dann auch rumtut und sagt, nee, Flachstück brauchst du eigentlich nicht, ne? Also
gibt's da irgendwie auch. Ja, und gibt's bei der Kompression jetzt speziell irgendwie eine Richtung, wo man sagen kann, das ist definitiv in Stein gemeißelt, so viele kriegt jeder im Jahr oder im halben Jahr? Nein. Macht es wirklich also, jede Kasse unterschiedlich?
Also es ist so, es muss natürlich von dem Haltbarkeitsdatum, wir haben 6 Monate Haltbarkeit, ne? Dann muss es eigentlich schon 2 Kompressionen geben. Das ergibt sich halt nicht direkt, aber so mittelbar, weil man sagt, naja gut, also Haltbarkeitszeit, das ist immer ein halbes Jahr. Also mindestens 2 soll es schon geben. Ja. Der Zankapfel sind natürlich diejenigen, die darüber hinausgehen, ne? Also sprich Wechselversorgung aus hygienischen Gründen mal erstens, weil wenn man bedenkt, die Wechselversorgung, eigentlich sollte die nur beim ersten Mal verordnet werden, aber das haut ja nicht hin, weil du kannst ja nicht die Wechselversorgung dann 2 Jahre lang so durchziehen, bis du vielleicht mal eine Umfangsveränderung wieder hast oder sowas, ne? Das funktioniert auch nicht so wirklich. Und dann ist natürlich auch so, dass man natürlich wegen großer Abnutzung, also da muss man schon auch geschickt natürlich argumentieren, ich bin Erzieherin oder ich bin, was weiß ich, Landschaftsgärtnerin oder sonst was weiß ich, wo ich einfach, oder ich mache extrem viel Sport auch in der, dass man sagen kann, okay, meine Abnutzung ist so groß, ne? Und deswegen brauche ich auf jeden Fall 2 pro Halbjahr. Ne? Funktioniert aber auch nicht immer, und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie das dann so gesehen wird, so nach dem Motto, wenn wir Sport treiben, sollen wir wirklich nach dem Duschen in die verschwitzte Kompression wieder reinsteigen. Also das würde mir auch immer Rätsel aufgeben, ne? Also ja, wie gesagt, aber es ist von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Die einen sind da extrem spartanisch. Aber ich muss natürlich auch sagen, liebe GKV-Patientinnen, beschwert euch nicht zu viel. Es gibt leider auch privatversicherte Patientinnen, da sieht der Vertrag nämlich nur 1 Kompression pro Jahr vor. Und die anderen müssen sie selber bezahlen oder halt auch eine Wechselversorgung. Ne? Und jeder, der weiß, was eine gute Kompression kostet, der weiß, dass das jetzt nicht so schön ist. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich jetzt als Polizeibeamtin oder so, da verdient jetzt auch nicht so extrem gut, dass wenn ich sage, ouch, also das tut ja schon weh. Ne? Ja. Oder im Referendariat, Lehramt oder sonst sowas. Ne? Also da gibt es schon auch teilweise empfindliche Einschnitte, ne? Weil man das oft auch die Erkrankung ja nicht kannte, wo man zum Beispiel die private abgeschlossen hat, ne? Oder wo man in die Beihilfe eingetreten ist. Viele Sachen wusste man da vielleicht noch nicht. Ne? Und genau.
Ja, krass. Ja, also das ist auch immer wieder das Thema, was ich mir so stelle. Ne? Ich mache ja auch sehr viel Sport, und also ich würde mit einer Kompression im halben Jahr auch nicht klarkommen. Ja. Da frage ich immer wieder, wer sowas festlegt, weil letzten Endes, sind wir doch mal alle ehrlich, man trägt ja auch nicht nur immer eine Unterhose und ein Pärchen Socken. Ne, wir haben ja auch wahrscheinlich mehrere Unterhosen und Unterwäsche überhaupt. Ne? Und jeder Sportler zieht nach dem Sport eine andere Unterwäsche an, also und geht duschen. Ne? Also das finde ich schon sehr, sehr, da, also ja, ja, fehlen mir tatsächlich die Worte, weil ich nicht
nachvollziehen. Ja, natürlich. Es ist, wie soll ich sagen, es zirkuliert halt und man schaut natürlich auch, das muss man auch sagen natürlich, da sehen wir auch wieder die Themen des Gesundheitswesens. Ne? Also das sehen wir halt leider auch an allen Ecken und Enden, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Wie finanzieren wir das? Und so wird halt immer wieder auch versucht, irgendwo was wegzukürzen oder zu gucken, ja, das bräuchte man vielleicht nicht ganz zu bringen. Ne? Und wir Patientinnen sind dennoch eine kleinere Gruppe, ne? Also jetzt mal so zum Gesamtvolumen gesehen, ne? Ja, also zum Gesamtvolumen der Versicherten gesehen, sind wir natürlich trotzdem eine kleinere Gruppe und unsere Lobby ist halt nicht so riesenhoch, ne? Also dass wir das dann immer so durchsetzen könnten, beziehungsweise es wird halt trotzdem dann auch immer wieder versucht. Ne? Und da ist halt natürlich schon jede auch gefragt, zum gucken, dass man sich dann trotzdem durchsetzt, so gut wie es geht. Mhm. Und natürlich auch zum Beispiel gute Ärzte zu fördern, in Anführungszeichen, ne? Dass man da schon einfach auch als Patientin selber sehr compliant ist beim Arzt. Dann wird der Arzt auch gerne ein bisschen mehr für dich tun, ne? Sagen wir es mal so. Also wenn er etwas normal ist, dann macht er das natürlich auch und wird dann vielleicht auch zum Beispiel bei der Befundstützung nochmal was nachschießen, wenn es da irgendwelche Probleme gibt.
Ja, sehr cool. Jetzt bin ich gerade zum Überlegen, liebe Ruth, ob wir spontan einfach hier an der Stelle schon mal einen Cut machen und einfach sagen, wir machen zwei Folgen, weil ich glaube, es war jetzt wirklich richtig, richtig viel schon an der Stelle. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal weitergehen, dann platzt den Leuten der Kopf.
Nee, ich würde das auch, weil es ist auch ein bisschen kompakter, finde ich, weil das andere Thema, individuelles Patientenrecht, das betrifft ja trotzdem wieder ein bisschen eine andere Schiene. Und das wäre auch sachlogisch. Und von daher halte ich das für eine sehr gute Idee, dass wir hier dann praktisch den kompakten Teil machen, konservative Therapie und das andere Thema in einem weiteren Teil bearbeiten.
Finde ich gut. Dann würde ich sagen, wir stoppen an der Stelle. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit der lieben Ruth. Und dann zum Thema Operation, was sind da für Maßnahmen möglich und so weiter und so fort. Finde ich sehr, sehr cool, dass wir das jetzt einfach spontan so entscheiden, weil ich glaube, das macht wirklich Sinn, es zu trennen, weil es einfach zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind. Sehr cool. Absolut. Dann danke ich dir an der Stelle, liebe Ruth, für deine tollen Antworten hier schon mal zu dieser konservativen Geschichte. Ich glaube, da können wieder alle sehr, sehr viel mitnehmen. Gerade das Thema Budget ist jetzt hoffentlich für alle auch geklärt. Du schickst mir bitte unbedingt den Link noch, den haben wir in die Folge oder unter die Folge. Und dann wissen alle, wie und wo und was sie vielleicht dem Arzt auch mal vorlegen können, wenn der da vielleicht nicht ganz auf dem Laufenden ist. Sehr schön. Genau. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis dann und danke dir für die Einladung, liebe Tima.
Sehr, sehr gerne. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Genau.